Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute bei uns zu Gast Herr Norbert Marx. Herr Marx hat 30 Jahre in der Top-Management-Funktion in Luftfahrt-MRO-Industrie weltweit agiert. Fast 15 Jahre davon hatte er in China verbracht. Er leitet seit fast 10 Jahren das Joint-Venture-Unternehmen in Guangzhou zwischen China Southern Airlines und einem internationalen Partner mit Sitz in Guangzhou, habe ich ja schon erwähnt. Cameco hat über 6.000 Mitarbeiter und bietet Maintenance-Dienstleistungen für eine Vielzahl von chinesischen und internationalen Fluggesellschaften an. Er erklärt, wie Cameco im Corona-Jahr 2020 die Wettbewerbsposition sogar verbessern kann. Ja, Norbert, danke, dass du Zeit hast. Willkommen.
Dankeschön für die Einführung, Xiaolong. Freut mich, dass ich bei dem Blog dabei sein kann und auch ein herzliches guten Tag an alle Zuhörer zu Hause, die sich das anhören.
Du sitzt in Guangzhou und aber deine erste Station hast du in Beijing angefangen. Meine erste Frage geht tatsächlich dahingehend. Du hast 5 Jahre Beijing in den 90er Jahre und dann jetzt 10 Jahre in Guangzhou. Wie hast du die zwei China-Startup erlebt?
Ja, ich bin Mitte 1994 nach Peking gekommen, zu einem Joint Venture der Lufthansa mit Air China und war dort bis Anfang 2000. Ja, wie du sagst, gute 5 Jahre. Und das war natürlich eine andere Zeit als heute in China. Das war wirklich eine Pionierzeit in vieler Hinsicht. China hatte sich damals geöffnet in den 80er Jahren, hatte die ersten westlichen Maschinen, die Boeings, damals alles angeschafft. Und die Maintenance dieser Flugzeuge, das steckte noch in den Kinderschuhen. Die meisten Mechaniker waren noch auf sowjetische Maschinen geschult. Englisch hat man nur sehr selten gefunden. Und auch das Leben in Peking zu der damaligen Zeit war noch ein ganz anderes Abenteuer als heute. Damals hatte man kein Smartphone, damals hatte man kein Navi im Auto, alles war auf Chinesisch, öffentlicher Verkehr waren hauptsächlich die Busse, ja, die Leute fuhren mit dem Fahrrad. Es war wirklich eine andere Zeit, als wenn man heute in das moderne China kommt.
Ja, das glaube ich. Und ich würde mich interessieren, wie hast du die zwei Städte erlebt?
Es waren natürlich wirklich unterschiedliche Zeiten. Aber auch heute, wenn ich nach Peking komme, Peking hat die ganz großen Sehenswürdigkeiten mit der Großen Mauer, mit dem Himmelstempel. Es ist die Regierungsstadt, du hast sehr viele Expats dort. Man hat die ganz andere Jahreszeiten, speziell den Winter fand ich immer sehr lange, sehr grau, sehr trocken. Aber in Guangzhou ist es etwas anders. Guangzhou ist auch eine riesige Stadt hier am Pernfluss. Es wird nicht richtig kalt im Winter. Man hat immer Grün, man hat immer Blumen. Die Sprache ist anders mit Kantonesisch, die Umgangssprache als Mandarin. Das Essen schmeckt anders als im Norden. Auch der Mindset der Leute ist anders. In Peking ist es politischer orientiert als hier in Guangzhou, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind wirklich mehr unternehmerisch unterwegs als in Peking. Also es sind wirklich zwei unterschiedliche Städte mit unterschiedlichen Charakteren. Jeder auf ihre Art irgendwo faszinierend.
Ja, und ich darf einfach mal so direkt fragen, auch wenn du schon in Deutschland sehr lange oder weltweit sehr lange Erfahrung hast im Beruf, aber 15 Jahre China ist natürlich eine lange Zeit. Und inwiefern hast du selber sozusagen gefunden, dass die Zeit China dich weiterentwickelt oder dich verändert hat?
Auf alle Fälle. Also es waren ganz, ganz wichtige Entwicklungen für mich und es waren beruflich sehr interessante Phasen, auch sehr befriedigende Phasen. Also ich muss sagen, gerade die erste Zeit, als ich in Peking war, ich war Mitte 30 mit meiner Familie, mit zwei kleinen Kindern dort. Das war eine Pionierzeit. Ich hatte die Verantwortung für die Flugzeugüberholung. Das waren damals schon 600, 700 Leute ungefähr. Und wir haben viele Projekte gemacht, die in China das allererste Mal durchgeführt wurden. Wie zum Beispiel 747 Heavy Check. Das war der erste Heavy Check, der in China stattgefunden hat, anstatt außerhalb von China, irgendwo im Ausland. Und das ist natürlich eine große Verantwortung, dass man am Ende den Flieger auch wieder zusammenkriegt, nachdem man ihn ganz auseinandergenommen hat. Ja, und jedes Detail im Grunde überholt hat und repariert hat. Und solche Pionierprojekte hatten wir eigentlich viele. Ja, damals sind viele Sachen das erste Mal in China durchgeführt worden von unseren chinesischen Kollegen. Zusammen mit einem kleinen deutschen Team. Das waren sehr wenige.
Darf ich da einhaken? Und zwar, du hast gesagt, du warst Mitte 30. Wie war damals die Auswahlverfahren, dass du sozusagen nach Beijing gehst, nicht jemand andere? Oder war das eher so, dass du dich freiwillig gemeldet hast und dann wirst du ausgewählt? Wie war damals die Situation gewesen?
Also ich war damals in Hamburg auf der Lufthansa-Basis und war dort verantwortlich für das VIP-Geschäft. Also wir haben damals die Flugzeuge umgebaut für den Kanzler Kohl nach der Wiedervereinigung. Und dann fing das Geschäft mit VIP-Umbauten an für Katar oder für Kuwait, für Kunden aus dem Mittleren Osten. Und das war ein unheimlich faszinierendes Geschäft damals. Und ich war eben verantwortlich für die ganze Produktion und Planung und Werkstattarbeit. Aber mein damaliger Chef und Mentor, der wurde hier der General Manager von Ameco. Und der sagte, Max, komm mit hier nach Peking. Das ist mal ganz was anderes, wie VIP-Umbauten geht. Das weißt du jetzt. Geh mal mit hier nach Peking. Übernimm dort die Heavy Maintenance. Und nach Möglichkeit machen wir auch mal ein VIP-Flugzeug in Peking. Und das ist auch so passiert. 96 haben wir für den damaligen Präsidenten Jiang Zemin und für Li Fang, den Premier, zwei Flugzeuge umgebaut. Nachdem es diese große Affäre gegeben hat in den USA, wo dann Abhöranlagen eingebaut worden sind und die Chinesen den Flieger nicht übernommen haben. Ja, und insofern war die Auswahl, dass ich direkt angesprochen wurde. Und dann weiß ich noch, ich war in Hamburg am Dock am Arbeiten. Auf einmal kam eine Gruppe von Chinesen vorbei. Da sollte ich denen mal erklären, was ich machte. Und das war eigentlich deren Interview. Das war den, die wollten den Eindruck haben, wie agiert der? Und ich war wirklich gerade in meinem Element und das kam sehr gut an. Und dann war es das. Das ging also ganz easy eigentlich.
Ja, ich glaube, das Stichwort gut ankommen ist richtig, weil du bist ja später nochmal zurückgeholt worden nach China und zu Gameco. Das MRO-Business ist vielleicht nicht für jeden Zuhörer bekannt. Kannst du vielleicht mal erklären, was ihr macht bei Gameco?
Ja, gerne. Also MRO steht für Maintenance, Repair and Overhaul. Und es bezeichnet eigentlich alle technischen Serviceleistungen, die man am Flugzeug durchführen muss. In Deutschland ist die Lufthansa Technik, ist eines der führenden Unternehmen weltweit unterwegs in dem Feld. Die Esser Technik in der Schweiz, Delta Tech Ops in den USA und hier in China ist Gameco einer der großen Player. Das heißt, wir machen die Instandhaltung und die Wartung am Flugzeug und an allen Komponenten vom Cockpit über Hydraulikpumpen, über Kabinensysteme in speziellen Werkstätten. Das Einzige, was wir in der Gameco hier nicht machen, ist ganz tiefe Maintenance an den Triebwerken. Dafür gibt es ein Partnerunternehmen in Zhuhai. Das ist ein Joint Venture mit NTU und auch China Southern. Also reiche Mutter, verschiedene Felder.
Ich habe schon bei der Ankündigung gesagt, ihr seid mit 6.000 Mitarbeitern natürlich ein richtig großes Unternehmen. Wie ist es eigentlich die Location-Situation? Ist es hauptsächlich in Guangzhou oder wo habt ihr noch sonstige Niederlassungen oder Betriebe?
Also unser Headquarter, unsere Hauptniederlassung ist hier in Guangzhou am Airport. Der Flughafen Guangzhou hat mittlerweile mehr Passagiere als Frankfurt. Für mich war das immer eine Referenz, ist also ein sehr großer internationaler Flughafen. Aber wir haben auch Niederlassungen und Branches außerhalb. Einmal gibt es ungefähr 80 Kilometer von hier eine Niederlassung für Fahrwerksüberholung. Da haben wir auch eine Galvanik. Und die Galvanik war der Grund, warum wir das nicht hier in Guangzhou direkt machen konnten. Das muss in so einem Plating Park passieren. Aber wir haben auch Stationen in Chongqing, in Shanghai, in mehreren großen Städten in China, wo wir Wartung für bestimmte Kunden durchführen. Und wir haben Auslandsstationen in Sydney, in Melbourne und in Auckland, in New Zealand.
Im Grunde genommen, da wo China Southern Airlines auch hinfliegen, dort baut ihr auch eure Service dementsprechend auf. Kann man so verstehen, ne?
Genau wie du sagst. Also es gibt die drei großen Airlines in China, die Air China aus Peking raus, die China Eastern aus Shanghai raus, die China Southern aus Guangzhou raus. Und von Guangzhou belegt China Southern hauptsächlich auch die Fluglinien nach Australien und Neuseeland, die sogenannte Känguru-Route. Also wenn man jetzt zum Beispiel von den USA kommt oder von Europa kommt, zu normalen Non-Covid-Zeiten, dann steigt man hier in Guangzhou um und fliegt dann weiter nach Melbourne oder Perth oder Brisbane oder Sydney oder was weiß ich. Das ist eine sehr angenehme Verbindung. Es gibt sogar mit einem Hotelzimmeraufenthalt dazwischen und so. Also das ist die sogenannte Känguru-Route und deswegen haben wir auch die Maintenance in den entsprechenden Städten.
Ja, in China ist ja natürlich die Flug Industrie oder die Aviation-Industrie ist in staatlichen Hand. Ich sag mal, die ganzen Fluggesellschaften sind Staatsbetriebe. Du warst in Beijing für die Ameco tätig. Dafür bist du sozusagen bekannt bei den Gesellschaften. Und ich glaube, du bist sehr erfolgreich gewesen in Beijing, sonst wirst du nicht zurückgeholt nach China zu Gameco, was eigentlich ja auch Teil dieses Systems ist, was Staatsbetrieb angeht. Man hört ja schon von deinen Leistungen in Beijing. Aber mich interessiert am meisten, was ist die konkrete Erwartung von dir oder an dich als CEO von Gameco jetzt?
Vielleicht erstmal einen kleinen Kommentar. Es gibt also auch Privatunternehmen im Bereich Luftfahrt, auch Airlines, also wie zum Beispiel Hainan Airlines ist eigentlich keine State-owned Airline, ja, oder Spring. Es gibt auch Wartungsunternehmen, die privat sind. Allerdings ist es auch wie in Europa oder in den USA ein sehr streng regulierter Bereich. Es gibt eine Aufsichtsbehörde, in Deutschland ist das Luftfahrtbundesamt oder die EASA aus Köln. Während das hier die CAC ist und man muss natürlich sich nach den gesetzlichen Vorschriften regeln. Die Erwartung an mich, ich bin eingestellt worden von einem 50% Shareholder, den du kurz angesprochen hast, das ist Hutchison Whampoa in Hongkong. Das ist ein großer Finanzinvestor. Und China Southern hat die anderen 50%. Also es ist ein 50-50 Joint Venture, was eigentlich sehr interessant ist. Man hat ein State-Owned Enterprise auf der einen Seite und man hat einen Finanzinvestor aus Hongkong auf der anderen Seite. Und natürlich erwarten die, dass man das Geschäft kennt. Aber anders als in Peking, als es mehr auf den Know-how-Transfer ankommt, spielt man hier im Team einmal die Rolle, dass man die Verbindung zu internationalen Kunden, Behörden, Geschäftspartnern aufstellt, auch Lieferanten, dass sie also irgendwo eine Bezugsperson haben. Und zweitens, eine ganz wichtige Sache auch, Compliance. In China sind viele Prozesse anders, Entscheidungsprozesse, Beziehungen sind sehr wichtig. Also insofern war es auch dem Finanzinvestor wichtig, dass sie eine quasi etwas außerhalb dieses Beziehungsnetzes stehende Person haben, der eben bestimmte Favors nicht machen muss, der bestimmte Abhängigkeiten nicht hat, ja, der also unabhängiger dort agieren kann. Also Compliance in vieler Hinsicht, ja, mit Labor Law, mit Financial Compliance, Environmental Compliance, ist ein ganz wichtiges Thema, dass man also da ganz klare Strukturen aufbaut und die auch entsprechend durchhält.
Ja. Ja, das ist ein wichtiges Bindeglied sozusagen, wenn man das so bezeichnen möchte. Aviation, ich mag dich gerne die Frage, wie läuft das Business jetzt gerade?
Ja, natürlich die Covid, die Pandemie ist für die gesamte Industrie ein großer Schlag. Viele Flieger stehen am Boden. Aber wenn es zwei Bereiche gibt, wo es so ein Silver Lining gibt, wo es Hoffnung gibt, dann würde ich sagen, ist es einmal der Cargo-Bereich. Ja? Also die Fracht profitiert im Augenblick sehr davon. dass der Passagierverkehr nicht läuft. Dadurch fällt die Belly Freight, die Frachtraumkapazität weg. Und die reinen Frachter werden sehr hoch nachgefragt. Das ist einmal ein wirklich guter, gut florierender Bereich. Und der zweite, das ist eben Domestic China. China hat die Epidemie unter Kontrolle. Es gibt keine nennenswerte Anzahl von Fällen hier seit Monaten. Und die Leute fliegen wieder. Und die Inlandsflüge sind über den 2019-Werten. Ja, also es gibt mehr Flüge, es gibt mehr Passagiere als letztes Jahr im Vergleichszeitraum. Und das ist natürlich außergewöhnlich. Der internationale Verkehr, also Flüge jetzt von hier nach Europa, USA, Afrika, Australien, ist sehr weit reduziert. Das Geschäft fehlt uns auch. Aber das Inlandsgeschäft und das Frachtgeschäft, da sind wir wirklich, das läuft gut.
Also ich verstehe ich das richtig? Das heißt, du sagtest gerade, unter dem Strich, in diesem Jahr hast du genauso viel Business oder sogar mehr Business im Vergleich zu letztem Jahr. Ist es korrekt?
Nein, nicht ganz. Also wir hatten in den Monaten, die Pandemie ging ja hier Ende Januar los, während dem Spring Festival, das ist eine Hauptreisezeit. Da gab es dann die ersten Einbrüche und wir hatten in den Monaten Februar, März, April deutlich weniger Geschäft in allen Bereichen als sonst. Aber dann im Mai begann eine gute Erholung und ich kann sagen, dass die Ergebnisse von Juni bis Oktober, die letzten 5 Monate, eigentlich alle auf Budget waren von dem Budget, das wir in der Vor-Covid-Zeit gemacht haben. Aber wir sind nicht so weit über Budget, dass wir das recovern können, was wir im Februar, März oder so verloren haben. Also für das gesamte Jahr gesehen wird unsere Topline und auch die Bottomline nicht auf Budget sein.
Ja, aber dennoch, das ist ja atemberaubend, diese Recovery, das ist diese V-Kurve fast. Ne? Du warst ja auch in 2008 schon bereits in der Top-Management-Funktion tätig, hast auch da sicherlich die Erfahrung, wie die Krise lief. Wie hast du die zwei Zeiten erlebt? Wie unterschiedlich sind die? Natürlich hat damit zu tun, wo du bist oder wo du warst. Aber insgesamt würde ich auch der Vergleich mich interessieren.
Also in 2008 war ich in der Schweiz bei dem Unternehmen Jet Aviation. Und Jet Aviation ist eben auch Business Aviation und Private Aviation. Dort war ich General Manager von der Jet Aviation AG in Basel. Wir haben Line Maintenance und Heavy Maintenance und Umbauten gemacht für VIP-Flugzeuge. Und Jet Aviation wurde von einem Private Equity übernommen, von Permira damals, in 2005. Und 2006, 2007 waren Boomjahre, eine unheimliche Nachfrage nach Privatflugzeugen. Und dann kam eben die Finanzkrise und das Geschäft auf der Business Aviation Seite brach von heute auf morgen weg. Ein ganz schwieriger Punkt war, als die Chefs von den drei großen Automobilfirmen nach Washington geflogen sind, um Staatshilfe zu beantragen. Hier GM, Chrysler, Ford. Und dann war die erste Frage des Kongresses auch, meine Herren, wie sind Sie denn hierher gekommen? Und jeder ist aus Detroit mit seinem Privatjet angeflogen, um Staatshilfe zu beantragen. Ja, und dann wurden natürlich gesagt, das passt ja nicht zusammen. Und daraufhin wurden viele Privatjets abgeschafft, weil eben auch Banken, Großunternehmen, internationale Konzerne waren alle in Trouble und haben da erstmal auch sichtbar Kosten eingespart. Also das war für uns bei der Jet eine schwierige Sache. Allerdings waren wir kurz vor der Finanzkrise auch aufgekauft worden von General Dynamics, großer amerikanischer Konzern, den gehört auch Gulfstream. Und wir waren insofern auch in der Transition-Phase, was diese Finanzkrise an etwas überdeckt hat, dass es von Permira eben zu General Dynamics wechselt. Und dann kam eine schwierige Zeit, bis das Geschäft sich dort wieder stabilisiert hat. Aber dann war ich in Vancouver bei Canadian Helicopters. Sie wollten ein weltweites MRO-Netzwerk aufbauen. Und General Dynamics wollte auch eigenes Management bei der Jet reinbringen. Also das war für mich auch ein guter Zeitpunkt zu wechseln.
Ja. Und ich korrigiere meine Bemerkung. Ich glaube, bei Gameco hast du jetzt nicht nur eine V-Kurve. Ich würde sagen, das ist ein voraussichtlich eine Hockey-Kurve. Das geht ja weit nach oben noch. Und um das zu bestätigen, kannst du uns am besten erklären, was sind die strategischen Ausrichtungen von Gameco unter deiner Führung? Wo siehst du eigentlich das größte Potenzial von Gameco?
Also wir haben, ich wünsche mir natürlich, dass die Entwicklung gut weitergeht, aber das Thema Covid ist noch lange nicht zu Ende. International wird das Ding, gibt es Reisebeschränkungen, die also die Luftfahrt noch lange betreffen werden. Auch die Luftfahrt hier nach China und aus China heraus. Und ich denke, das Potenzial innerchinesisch ist natürlich auch nicht unbegrenzt. Aber man muss sehen, dass sehr viele über 40 Airports in China sind entweder im Bau oder in der Erweiterung. Das heißt, das Streckennetz wird permanent erweitert. Wir haben in dieser Krise keine Leute entlassen. Wir haben unsere Einstellungen reduziert. Wir hatten normalerweise 940 für dieses Jahr geplant, 2020. Wir haben dieses Jahr noch ungefähr 400 Leute eingestellt. Also etwas reduziert. Ja, aber nicht völlig gecancelt. Wir haben auch einige große strategische Projekte. Wir haben insgesamt drei große Gebäude mit insgesamt 160.000 Quadratmeter Betriebsfläche im Bau. Das ist einmal ein großer Hangarkomplex für Großflugzeuge mit Werkstätten angeschlossen, dann eine neue Component-Werkstatt und eine neue Werkstatt für Faserverbundwerkstoffe. Und die sind in einer Development-Zone, die hier um den Airport herum entstanden ist vor einigen Jahren. Da gibt es eine Entwicklungszone, die der Staat eingerichtet hat, speziell auch im Bereich Luftfahrt. Und dort bauen wir diese beiden großen Werkstätten auch. Und diese strategischen Projekte laufen weiter. Also wir fokussieren uns eigentlich immer auf drei Sachen in der Entwicklung. Das eine ist Kapazität, einfach weil der Markt dynamisch ist und wächst. Ja, dass wir also wachsen. Das zweite ist Capabilities, dass man auch für neue Flugzeuge wie 787, A350, A320 Neo, 737 Max, dass man da die richtigen Produkte im Portfolio hat. Und das dritte ist die Effizienz. Also im Wachstum Effizienz zu steigern, ist eigentlich immer die beste Möglichkeit. Ja, dass man also dort nicht einfach nur Kapazität zustellt, sondern Prozesse optimiert, die wirklich die Effizienz der Mitarbeiter auch weiter ausnutzt. Ja. Und mit neuen Leuten hat man auch die Chance, altes Denken, alte Strukturen immer wieder aufzubrechen und zu verbessern.
Ja, in China ist natürlich sehr wichtig, dass man auch nicht nur eigene Strategie im Auge behält, sondern auch die Strategie von der Regierung auch beobachtet. Und du hast in den 10 Jahren mindestens 2 5-Jahrespläne erlebt und auch sozusagen begleitet. Und was ist deine Meinung? Wie kann man eigentlich am besten die strategische Ausrichtung des Landes in dem 5-Jahresplan in sein eigenes Unternehmen integrieren, was Themenauswahl zum Beispiel angeht?
Also, da sagst du ganz wichtigen Punkt, ja, dass man diese Zusammenhänge herstellen muss und die muss man auch kennen. Damit muss man sich auch als Ausländer auseinandersetzen. Also, als ich kam, war gerade der 12. Fünfjahresplan in Bearbeitung, dann kam der 13., der ist jetzt abgeschlossen und nächstes Jahr fängt der 14. an. Man muss wissen, wo sind da die Schlüsselindustrien, wo sind die Zielsetzungen, um auch zu verstehen, wie das gesamte Umfeld um einen herum sich entwickeln wird, voraussichtlich. Ja, also man ist ja nicht im luftleeren Raum, man entwickelt sich hier und muss die Chancen daraus erkennen und auch die Anforderungen. Ich nannte eben unsere Development Area. Wenn der Staat hat hier 120 Quadratkilometer um den Flughafen herum zu einer Aerotropolis Development Area erklärt. Da gelten bestimmte Bedingungen. Da hat auch der Staat bestimmte Ziele. wenn man die kennt, kann man die unterstützen, kann man sie auch für sich nutzen. Ja, wenn man weiß, wer muss wann was erfüllen. Wir sind hier in der Greater Bay Area. Greater Bay Area ist Hongkong, Macau, Guangzhou, das ist ein Dreieck, das Pearl River Dreieck. Dazwischen liegen noch Städte wie Shenzhen und Dongguan und Zhuhai und andere Städte. Knapp 60 Millionen Menschen, die hier in dieser Greater Bay Area arbeiten. Mit einem Wirtschaftspotenzial von circa 1,5 Billionen US-Dollar. Also und das sind deutsche Billionen. Das ist schon gewaltig. Das wird zusammengeschlossen. Und auch daraus ergeben sich eben Randbedingungen, die wichtig sind für jedes Unternehmen in der einen oder anderen Weise. Ja, also die Vorgaben, wo sind die Schlüsselindustrien, was sind die Wachstumszahlen, wie hängt das zusammen, auch Themen wie Innovation, wie wird das gefördert, welche Erwartungen hat da der Staat an die einzelnen Staaten und Regionen, es ist wichtig zu wissen, dass man sich dort, das kann man sich zunutze machen, um das eigene Unternehmen schneller zu entwickeln.
Unser Podcast ist ja dafür da, um deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, Erfolg in China zu erzielen. Und gerade jetzt im Corona-Jahr merkt man, so wie du sagst, die Erholungskurve in China ist deutlich schneller. Das ist auch eine Chance für viele KMUs. Was würdest du aus der Erfahrung von dir, auch wenn Cameco ein großes Unternehmen ist, was würdest du aus deinen Erfahrungen an Empfehlungen vielleicht weitergeben, wenn KMU aus Deutschland, vielleicht auch aus der Industrie, wo du jetzt gerade bist, nach China kommen möchte? Wie sollte man geschickterweise anstellen?
Also natürlich, wenn man weiß, das hängt jetzt von dem Produkt ab. Ja, wir haben einmal direkte Lieferanten für unsere Aufgaben. Ja, das ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich verkaufe zum Beispiel, ich liefere an eine Lufthansa oder eine Air France, aber ich habe noch kein Geschäft in China, kann man sich dort einen guten Partner suchen. Und wenn man dann auch Leute als Kontakt, als Schnittstelle erstmal hat, kommt man so in das System rein. Das ist eigentlich das direkte Business. Dann gibt es indirekt, wir haben diese großen strategischen Projekte wie das Hallenkonzept. Ja, da gibt es sehr viele Dienstleistungen und sehr viele Produkte, die wir brauchen. Kram, Hallentüren, Elektroversorgung, alles mögliche, Dockanlagen, wo man Produkte auch für eine Infrastruktur nutzen kann. Ja, oder Teststände, ja, da arbeiten wir auch viel mit deutschen Firmen zusammen. Dann, wenn man weiß, dass Innovation zum Beispiel eine sehr große Rolle spielt, hier in Shenzhen soll das innovative Center eigentlich entstehen von China. Ja, wenn man dort Anknüpfungspunkte hat, welche Entwicklungen gibt es? Also unser Betrieb ist seit über einem Jahr schon völlig mit 5G ausgestattet. Wir sind ein Pilotprojekt für den Staat, um nutzbare Anwendungen, Applications für 5G im Bereich MRO zu entwickeln. Ja, auch da brauchen wir irgendwie Sensoren, damit wir bestimmte Sachen messen können, feststellen können, dass wir Daten erheben können, die wir dann auch sinnvoll verbinden können. Ob das optische Geräte sind, ob das, wie gesagt, Sensoren sind, ob das Automatismen sind, Roboter sind. Da gibt es viele Anwendungsgebiete, wo wir teilweise auch erforschen wollen, was könnten wir denn machen, um unser Geschäft, das sehr laborintensiv ist, in Zukunft wettbewerbsfähiger zu gestalten, die Zeiten zu verkürzen, die Vorhersagen zu verbessern, was ein Flieger braucht, die Logistik effizienter zu gestalten und so.
Verstehe. Du hast also im Grunde genommen gesagt, auch motiviert, wenn deutsche KMU-Unternehmen, wenn sie die chinesische Strategie versteht und auch dieser Trend folgt, seine Produkte so positioniert, dass auch zu den chinesischen Entwicklungen passt, da kann man auch ruhig mutig sein Produkt und Service anpreist, so wie Unternehmen wie wie Gameco oder andere, die wirklich diese Service und Produkte brauchen, da entstehen auch neue Geschäfte. Also das sollte man ruhig mutiger ausprobieren.
Ja, ich meine, auf alle Fälle den Kontakt suchen. Wir haben ja auch Vertretungen hier der Außenhandelskammer oder es gibt eine European Chamber of Commerce, wo sehr viele Unternehmen auch vertreten sind, wo man mit den Leuten in Kontakt kommt, wo man sieht, was ist denn ein guter Weg, um in den chinesischen Markt zu kommen. Das heißt ja nicht sofort, dass man hier ein großes Invest oder so tätigen muss, sondern dass man erstmal die richtigen Partner findet und zusammen mit denen auch die Möglichkeiten, die der Markt bietet. Und das sind so viele Möglichkeiten, dass man dort quasi eine Rolle spielt. Die deutschen Unternehmen, gerade KMU, haben einen sehr guten Ruf, dass sie innovativ sind, dass sie solide Lösungen haben, dass sie zuverlässige Partner sind. Und die sind sehr gerne gesehen hier. Ja, das denke ich schon. Und gerade jetzt mit dem Trade War orientiert sich ohnehin China auch mehr nach Europa.
Das sind sehr schöne und ermutigende Wörter. Mit den nächsten Fragen möchte ich zu unserer letzten Session diesem Gespräch anleiten und nämlich in etwas also persönliche Frage. Wenn du jetzt aus China heraus in Urlaub fährst oder fliegst, denkst du noch an die Arbeit, wenn du im Flugzeug steigst?
Ja, eine gewisse Zeit habe ich da immer einen Nachlauf und ich schaue mir auch jeden Flieger an. Für mich ist es unsere Mission, ja, der Flieger, der muss zuverlässig sein, der muss sauber sein, der muss technisch auch pünktlich bereitstehen. Also wenn ich hier einsteige und ich sehe unseren Schlepper wegfahren und unsere Mechaniker dann noch arbeiten, das ist sicherlich etwas, wo ich dann noch daran denke. Und auch wenn ich irgendwo anders lande, dann achte ich immer darauf, was tut sich am Flughafen auf der technischen Seite. Das ist ein natürliches Interesse.
Ja, das kann man nicht vermeiden. Ne?
Nee, das kann man nicht vermeiden.
Wenn du im Hotel bist, egal Urlaub oder Business, morgens nimmst du dann nach 15 Jahren China ein westliches Frühstück oder genießt du jetzt Frühstück aus Guangzhou oder aus China?
Also was ich sehr gerne esse morgens, das sind diese chinesischen Nudeln. Vor allen Dingen, wenn man abends irgendwo ein Essen hatte oder irgendwie eine Feier hatte, wo man ein bisschen mehr getrunken hat, dann sind diese Nudeln morgens Gold wert. Ja, das muss ich sagen, das bringt einen schnell wieder nach vorne. Ansonsten mische ich das. Also das kann mir vorkommen, dass ich mal westlich esse. Meine Frau ist aus Mexiko, also ich liebe auch mexikanische Frühstücks. Und oder eben, wie es in Deutschland gibt, ja, oder Das mische ich. Da gibt es also nicht eine eindeutige Vorliebe.
Das ist jetzt meine Erfahrungswerte. Leute aus Deutschland, die ich jetzt befragt habe, bis 10 Jahre China-Erfahrung wählen die meisten Westfrühstück. Und ab 20 Jahren wählen sie meistens chinesisches Frühstück. Und du bist genau in der Mitte. Also passt zu
meiner. Ja, passt rein. Wenn ich in Deutschland bin nach einer Woche oder so, dann vermisse ich auch etwas das chinesische Essen, das muss ich auch sagen. Aber umgekehrt, wenn ich hier bin, vermisse ich auch das Deutsche. Also das ist immer, dass man das Interesse dann nicht verliert auf beiden Seiten.
Über Mobilität habe ich noch eine Frage. Du bist ja in Guangzhou. In Guangzhou, wenn du privat unterwegs bist, nimmst du Taxi, Didi oder Mobike oder Uber. Was nimmst du am häufigsten?
Also am häufigsten nehme ich Didi, wenn ich privat unterwegs bin. Das ist einfach total bequem. Ich fahre allerdings auch mit der U-Bahn. Ich habe eine U-Bahn-Karte. Ja, das ist manchmal je nach Verkehr das Schnellste. Ich habe einen Fahrer von der Firma, der holt mich morgens ab und bringt mich wieder nach Hause. Aber am Freitag lässt er das Auto auch bei mir am Apartment stehen. Und ich habe einen Führerschein, also am Wochenende, dann möchte ich nicht gerne, dass mich der Fahrer irgendwo hinbringt, sondern dann fahre ich irgendwie raus ins Grüne mit meiner Frau und wir schauen uns irgendwas in der Umgebung an. Also ich fahre selber, ich nutze Didi, ich nutze die Metro. Das Metrosystem ist super. Viel einfacher als in Köln, wo ich herkomme, in Guangzhou mit der Metro zu fahren, als in Köln mit der KVB. Und ansonsten Didi. Ja.
Du bist ja angekommen, hört man in Guangzhou. Aber vermisst du irgendwas aus Deutschland, aus Köln zum Beispiel?
Ja, das sind hauptsächlich die guten Freunde, ja, die Familie, mein Bruder, meine Schwester sind da. Meine Kinder, die wohnen beide in der Schweiz und arbeiten in der Schweiz. Es ist hauptsächlich das. Ansonsten freue ich mich eben immer auf Besuche. Hier gibt es fast alles. Es gibt ein Oktoberfest hier, es gibt ein Halloween hier, es gibt eine Neujahrsfeier. Also die Traditionen, die findet man hier auch hier. Nur Karneval noch nicht. Das haben sie noch nicht hier in Guangzhou. Aber das macht für mich auch am meisten Spaß, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Und wenn man alleine ist, dann muss ich auch nicht unbedingt da. Dafür haben wir hier einen Santa Claus Pub Crawl. Da geht man als Weihnachtsmann, das ist ja auch fast geklappt.
Ja, für die Zuhörer, vielleicht KMU-Zuhörer aus Deutschland, wenn Sie sich ein Gespräch wünschen oder sogar einen Mentor wünschen für Ihr China-Business, bist du grundsätzlich bereit für so ein Gespräch oder für Unterhaltungen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, das ist immer gut, sich auszutauschen. Und ja, gerne.
Super. Ich bedanke mich, Norbert, für deine Zeit, für die tolle Unterhaltung. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag und ich bin mir sicher, dass Gambeco unter deiner Führung weitere 5 florierende Jahre haben wird.
Ja, Long, danke für das Gespräch. Ich glaube, du hast gemerkt, mir macht die Arbeit hier wirklich Spaß. Ich habe ein tolles Unternehmen, tolle Kollegen und ich hätte nicht gedacht, dass ich 10 Jahre hier bleibe. Aber ich bin froh und freue mich wirklich darüber. Also, danke für das gute Gespräch. Ich hoffe, dass deine Quarantäne bald vorbei ist und du dann auch hier wieder reisen kannst. Und
Dankeschön.
Ja?
Tschüss.
Jo, tschüss.